ARD Sounds.
Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Der Mann, der 2011 für Italien beim Eurovision Song Contest den zweiten Platz geholt hat, der hat uns gerade eben mal wieder daran erinnert, welcher Tag ist. Raphael Gualazzi war das hier auf Bayern 2 mit Tuesday. 2011, das war übrigens auch das Jahr, bei dem Lena Meyer-Landrut zum zweiten Mal beim ESC angetreten ist. Lena wurde damals Zehnte und sagt im Nachhinein, dass sie diesen Auftritt bereut. Denn was sie gebraucht hätte, ein Jahr nach ihrem Sieg beim ESC, das wäre nicht Medienhektik gewesen, sondern eher Ruhe, Abstand und Pausen. Heute mit 35 kann sie das deutlich besser, denn man hört seit knapp 2 Jahren gar nichts mehr von ihr. Vielleicht ist sie ja Expertin in unserem nächsten Thema geworden. Es geht nämlich um Muße, sich also bewusst Dingen widmen, die einen entspannen lassen. Heißt es nichts tun? Ja und nein. Professor Peter Riedl ist Literaturwissenschaftler, Professor für neuere deutsche Literatur und hat viele Jahre zum Thema Muße geforscht. Ich durfte schon vor der Sendung mit ihm darüber reden, warum Muße viel mehr ist als Nichtstun. Willkommen bei Bayern 2, Herr Professor Riedl.
Grüß Gott aus Freiburg.
Herr Riedl, wenn ich nachmittags in München am Isarufer liege und Wolken beobachte, ist das schon Muße oder bin ich einfach nur faul?
Es kann beides sein. Das Liegen am Ufer von der Isar kann ja vielerlei bedeuten. Es hängt ganz von Ihrer mentalen Disposition ab. Sie können ja theoretisch verzweifelt sein und ein gravierendes Problem mit sich herumtragen und versuchen, es irgendwie loszuwerden. Kein Mensch würde sagen, Sie haben Muße. Sie können auch unter Burnout leiden und einfach fast schon passiv bewegungslos am Ufer verharren, ohne irgendetwas denken oder tun zu können. Auch das ist nicht Muße. Sie können aber auch sagen, ich schaffe mir die Freiräume oder ich habe das Privileg, mir einen Freiraum zu verschaffen, Klammer auf, Muße ist immer auch ein Privileg, Klammer zu, und lasse jetzt meine Gedanken einfach mal schweifen und möglicherweise komme ich zu einer Erkenntnis und ich würde nicht darauf kommen, wenn ich zwanghaft danach suchen würde. Mhm. Vielleicht als Germanist sei es mir gestattet, an den Begriff, an das Wort Muße zu erinnern, wo kommt das eigentlich her? Vom althochdeutschen Mursa oder mittelhochdeutsch auch Murse, da ist man zunächst mal überrascht, das heißt ja müssen. Aber im Kontext dieser Zeit bedeutet das so viel wie können. Also eine Gelegenheit haben, eine Möglichkeit haben und jetzt vielleicht dann, auch das kann ich, das Ganze umgegossen in eine Kalenderspruchweisheit. Muße bedeutet, alles kann geschehen, weil nichts geschehen muss.
Aha. Wenn alles geschehen kann und nichts geschehen muss, wozu brauche ich das? Wozu brauchen wir Muße überhaupt?
Vielleicht auch deswegen, dass wir mal aus dem Hamsterrad unseres Alltags herauskommen, reflektieren. Muße hat sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun. Also wir haben auch in unserem Forschungsverbund immer ganz kurz vom freien Verweilen in der Zeit, ohne dem Diktat der Zeit ausgeliefert zu sein, gesprochen. Das bedeutet, dass ich wirklich Freiräume schaffe, Möglichkeiten habe, über Dinge nachzudenken, zu reflektieren, auch etwas auf mich zukommen lassen kann. Das schöne Wort Gelassenheit, da steckt auch das Wort etwas zulassen können drin.
Ist dann jemand, der sich intensiv zum Flanieren auf die Straße begibt, dazu haben Sie auch geforscht, ist das so der Praktiker der Muße?
Das würde ich so sagen, ja. Der Flaneur, auch der Spaziergänger übrigens, kulturgeschichtlich unterscheiden wir. Spazierengehen ist in der Natur, Flanieren in der Stadt. Und das sind Bewegungsformen, die um ihrer selbst willen geschehen. Ich flaniere nicht, um schnell von A nach B zu kommen, sondern ich flaniere um des Gehens willen und lasse verschiedene Eindrücke auf mich wirken. Im 19. Jahrhundert wurde das übrigens von Schriftstellern immer wieder mit dem Lesen eines Buches analog betrachtet. Und so kann ich gleichsam in meinem Kopf beim Flanieren mein eigenes Buch schreiben, wenn man es etwas poetisch ausdrücken will.
Jetzt sind wir aber in der digitalen Zeit angelangt und wenn ich Flaneure sehe, dann haben sie oft ein Handy in der Hand. Ja. Ist das Handy sowas wie der Muße-Endgegner?
Ja, das würde ich jetzt natürlich als alter Mann so sagen, als Nicht-Angehöriger der Digital Natives. Die Sache ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Wenn ich von Flanieren rede, könnte man das ja auch auf das Flanieren im Digitalen übertragen, rein formal. Auch da kann ich mich verlieren, auch da bin ich vielleicht nicht zweckgebunden unterwegs, auch da unterliege ich nicht dem Diktat der Zeit. Also das sind ja alles formale Kriterien, die wir auch für die Muse in Stellung gebracht haben. Der große Unterschied ist, dass wir eben doch auch, um Muße eben von Langeweile, Trägheit und solchen Dingen abgrenzen zu können oder auch Burnout, eine qualitative Bestimmung doch in Anspruch genommen haben. Und in dem Fall würde ich sagen, ich betrachte internationale Studien, viele Menschen sind doch sehr unglücklich in der Art und Weise, wie sie sich selbst vom Smartphone abhängig machen. Es dient bei vielen eher der Zerstreuung und man kann sich in dieser Zerstreutheit selbst verlieren. Und in der Muse wollen wir uns ja gerade eher selbst finden, das genaue Gegenteil.
Wenn man jetzt Zukunftsforscher fragt, jetzt haben wir beim Smartphone gerade angesetzt, ich gehe noch einen Schritt weiter und sage künstliche Intelligenz. Und wenn man Zukunftsforscher fragt, dann sagen sie, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie denn ganz viele unserer Jobs ersetzt, dazu beitragen wird, dass wir in eine Zeit der Kreativität und Muse hineinlaufen. Die KI arbeitet und wir geben uns der Muse hin. Teilen Sie diese Sicht?
Also das ist der Blick in die Glaskugel. Das ist immer sehr schwierig, vor allem für einen Literaturwissenschaftler. Da ist dann meine Kompetenz auch irgendwann an ihren Grenzen. Aber die Frage, die Sie aufwerfen, treibt uns alle, mich auch sehr um. Diese eine Seite, die Sie beschrieben haben, ist die Utopie. Also die KI ersetzt viele unserer beschwerlichen Tätigkeiten und wir haben Freiräume für Muße. Das ist übrigens kein neuer Gedanke, den hatte schon John Maynard Keynes Ende der 20er Jahre, weil er meinte, dass technologische Fortschritte und dergleichen mehr uns unendlich viel neue Zeit schenken wird. Hat sich so nicht bewahrheitet, hatte übrigens auch die Idee im 19. Jahrhundert ein gewisser Karl Marx im kommunistischen Endzustand, da sei der Zustand erreicht, wo Muße und nicht entfremdete Arbeit in ein harmonisches Verhältnis übergehen würden. Hat nicht ganz geklappt, ganz genauso. Deswegen bin ich mit dieser utopischen Vorstellung auch ein bisschen vorsichtig. Es gibt aber auch die andere Seite, es gibt die Dystopie, wo viele sagen, es werden durch die KI einige wenige Unternehmungen steinreich auf Kosten einer breiten Bevölkerung, die nicht mehr weiß, wovon sie leben soll und auch nicht mehr weiß, was sie mit der Zeit anfangen kann, etwas drastisch formuliert. Und deswegen entstehen ja auch bei Leuten, von denen man es gar nicht mehr gedacht hatte, dass sie solche Gedanken formulieren, Vorstellungen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Also die Frage ist aber wirklich eine ganz spannende. Es gibt in der Ökonomie eigentlich nur zwei Kategorien, Arbeit und Freizeit. Das ist quantifizierbar. Ja. Muße ist nicht quantifizierbar. Muße ist ein Qualitätskriterium. Und ich glaube sehr wohl, dass wir eigentlich jetzt wieder mit der Muße-Forschung richtig einsteigen müssten, um genau diese qualitativen Debatten zu führen.
Die qualitativen Debatten in Bezug auf die Zukunft. Jetzt gehen wir nochmal in die Gegenwart zurück. Noch müssen wir arbeiten. Wie können wir Arbeit und Muße denn im Alltag so verbinden, dass sie keine reinen Gegensätze sind? Was wäre denn Ihr wichtigster Rat für uns alle?
Ja, da wäre ich ja fast schon etwas melancholisch angesichts auch eigener Arbeitserfahrungen an einer Universität, die ja auch immer stärker reguliert und dergleichen ist. Lassen Sie es mich vielleicht mal von der Wissenschaftstheorie her aufziehen. Da geht es auch immer um die Frage, wie können wir institutionell Freiräume für Kreativität ermöglichen? Kein Mensch kann sagen, geh ins Büro und von 8 bis 12 bist du kreativ und spätestens um 17.30 Uhr hast du die innovative Idee. Man lacht darüber, es ist einfach ein absurder Gedanke. Was man aber machen kann, sind Freiräume schaffen. Das muss man aber wollen. Aber wenn man mit einem neuen Projekt konfrontiert wird, wenn man sagt, Beispiel dem Journalisten, erfinde ein neues Format und dann, zumindest an der Universität und auch andernorts, haben wir eher die Erfahrungen, dann werden permanent Meetings einberufen und das Ganze zieht sich und zieht sich und zieht sich. Ja. Vielleicht sollte man mal anders denken und dem Menschen mehr zutrauen, zum Beispiel in Form dessen, dass man ihm Freiräume gewährt.
Jetzt haben Sie den Finger in meine von Deadline getriebene Arbeitswelt gelegt, Herr Professor Rieder.
Meine Arbeitswelt ist ganz genau die gleiche.
Muße ist ein hohes Gut. Wenn man sich denn dieses hohe Gut gönnt, dann sollte man es bewusst tun. Muße ist nicht nur einfach faul rumliegen, sondern sich bewusst Zeit für die Dinge nehmen, die einem im Verhältnis gerade gut tun. Das hat mir gerade Professor Peter Riedl gesagt. Er ist Literaturwissenschaftler und hat jahrelang zum Thema Muße geforscht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Riedl.
Ich danke Ihnen.